Also, unser guter Paulus schreibt einen Brief an die Galater, Kapitel 4, Vers 6. Übrigens, Kapitel und Verse ist ja später eingeführt worden. Man kann nicht sagen, Kapitel ist zu Ende, da beginnt ein neues Thema. Das ist manchmal übergreifend. Das muss man wissen, damit man die Zusammenhänge auch ein bisschen besser erkennt. Und der Paulus schreibt da, weil ihr aber Söhne seid und natürlich auch Töchter, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. In dieser hebräischen Sprache hat das geheißen Abba. Bei uns sagt man Papa. Darum sage ich immer Papa zu unserem himmlischen Papa. Und sein Geist, der Geist Jesu, ist in uns hineingelegt worden durch die Wiedergeburt. Und er ruft in uns zum Papa, himmlischer Vater. Und diesen Geist Christi in uns, den darfst du rufen lassen. Dem darfst du beipflichten, da darfst du genauso darfst du mitrufen. Himmlischer Papa. Also nicht immer bloß der unnahbare Gott, der irgendwo ganz weit weg ist, mit einem langen Stock, wenn ich was falsch mache, kriege ich eine auf den Deckel. Nein, unser himmlischer Papa ist der beste Papa, den es überhaupt gibt. Und wenn du dir den besten irdischen Papa vorstellst, der kann ihm bei weitem nicht das Wasser reichen. So gut ist unser himmlischer Papa. Und dieser Papa, unser Gott, ist Gott. Also er ist nicht bloß irgend so der Papa, so der Papa Bär, der Gutmütige, dem eh alles egal ist und kannst machen, was du willst. Wir müssen wissen, unser Papa ist Gott. Oder umgekehrt, Gott, der allmächtige Gott, ist unser Papa. Und er, unser Papa, liebt uns und vor allem dich unendlich. Man tut sich vielleicht oft leichter, wenn man sagt, ja, er liebt uns, aber es ist immer ganz sinnvoll, wenn du das auf dich beziehst. Mein himmlischer Papa, der Gott ist, liebt mich unendlich. Eine ganz wichtige Vorstellung, dass du das lernst, dass er dich liebt, dass du das auch annehmen kannst. Wir haben als Menschen alle da ein Defizit, weil unsere irdischen Papas oder Mamas haben uns geliebt, aber nie so intensiv wie der himmlische Papa. Und der eine oder andere hat gute irdische Eltern gehabt, der eine oder andere vielleicht weniger gute. Es gibt auch Leute, die haben furchtbare Eltern gehabt. Und dann tut man sich schwer, solche Liebe sich vorstellen zu können. Und deshalb ist es sinnvoll, wenn wir uns an die Bibel wenden und unseren himmlischen Papa darin sehen, wie er mit seinen Leuten im Neuen Testament umgegangen ist, weil alttestamentlich sieht es oft einmal ganz anders aus, wie er durch Jesus sich präsentiert hat, so könnte man es einmal sagen. Und darüber sollst du nachdenken, das sollst du immer wieder lesen, das sollst du auf dich beziehen. So ist er einfach. Und er ändert sich nicht. Er ist einfach der Beste. Und bei unserem himmlischen Papa ist auch nichts unmöglich. Bei irdischen Eltern ist vieles unmöglich. Aber beim Papa Gott, dem nichts unmöglich ist, ist auch nichts unmöglich. Das dürfen wir lernen und sehen und dann auch erleben. Und wenn du eine Offenbarung darüber bekommst, dass dein himmlischer Papa dich unendlich liebt, dann ist das eine richtig gute Basis für dein Glaubensleben. Wenn du es bloß weißt, weil ich dir das gesagt habe oder weil du es in einem Buch gelesen hast, dann ist es gut. Aber es ist noch lange nicht so viel, als wie wenn du die Offenbarung vom Geist bekommen hast, dass er tatsächlich so ist. Also denk immer wieder darüber nach, meditiere, sagt man ja heutzutage darüber. Stell dir das bildlich vor, wie er dich liebt und wie du mit Jesus neben ihm sitzt und wie alles so richtig ja, rosarot ist. Also es ist wirklich gut und es ist nicht falsch. Er liebt dich einfach. Er liebt dich einfach, weil er Liebe ist. Und dieser himmlische Papa, dieser, der da Gott ist, der alles erschaffen hat, also nicht der Evolutionstheorie erschaffen hat, sondern der Himmel und Erde geschaffen hat, mit dem, dass er sprach, es werde und es wurde so mächtig und wunderbar ist er. Genau der ist dein Papa. Der die Plagen über die Ägypter gesandt hat, weil sie die Israeliten versklavt hatten, das Rote Meer und den Jordan teilte, damit sein Volk aus der Sklaverei herausgekommen ist und die Ägypter sind darin umgekommen. Der Gott ist dein Papa, der dich liebt. Es ist der den Mehl- und Öltopf der Witwe nicht leer hat werden lassen. Es ist der alle Kranken heilte, als er in Jesus auf der Erde war. Es ist der Gott und Papa, der die Toten auferweckt hat. Denk an Lazarus, den Freund von Jesus. Denk an den Sohn von der Frau, den sie da schon Totenklage angesetzt haben. auf dem Weg zur Beerdigung. Auch heutzutage liest man immer und hört man wieder von Berichten, wo Gott Tote auferweckt hat. Er ist immer noch derselbe. Er ist nicht anders geworden. Es ist der, der Wasser in Wein verwandelte, der zum Beispiel Philippus von einem Ort zum anderen versetzt hat, komplett mit Geist, Seele und Leib, ohne dass dem Philippus dadurch Schaden zugefügt wurde. Genau der ist es. Und das macht er halt immer noch, wenn es pressiert, dass er Menschen von einem Ort zum anderen versetzt. Also erwarte auch Großes. Erwarte, dass dein Papa heute das tut, aus seiner Liebe zu dir, was er schon immer getan hat. Das macht den Glauben und das macht den Kanal frei, dass diese Kraft, diese Herrlichkeit auch fließen kann. Das ist wichtig, weil ohne Glauben geht es einfach nicht. In diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, es ist das Zeitalter des Glaubens, es ist einfach Glaube notwendig, anders geht es einfach nicht. Weil sonst könnte man sagen, ja, an allem Übel ist Gott schuld, weil er nichts tut dagegen. Aber es ist Glaube notwendig, den wir als Christen freisetzen sollen, damit die Dinge passieren, die passieren sollen. Okay, also unser Papa ist dasselbe. Also wie er damals war, ist er auch heute, so wie er damals die Menschen liebte, ist er noch immer. Und er möchte Beziehung haben mit den Menschen. Aus dem Grund hat er ja Menschen geschaffen, damit er ein Gegenüber hat. Er hat sie geschaffen, heißt es, zu seinem Bilde. Und er ging mit Adam und Eva spazieren in der Kühle des Abends. Und die haben sich mit Sicherheit gut unterhalten. Gott hatte mit den Menschen sich da was geschaffen, was ihm entspricht. Und dieses Ziel hat er heute immer noch. Er möchte gerne mit den Menschen Gemeinschaft haben. Mit dir und mit mir und mit allen anderen auch. Der Satan möchte das nicht haben, darum hat er Religionen erfunden und die Religionen dazwischen geschoben, damit die Menschen zwar ihre Religion ausüben, aber nicht in Beziehung mit Gott treten. Und das ist das Übel des Ganzen. Wenn du aber dein glaubendes Herz ihm zuwendest und zu deinem himmlischen Papa, an dem Namen Jesus, wirst du auch eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit deinem himmlischen Papa, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist aufbauen können. Das ist das Ziel des Ganzen. Ziel ist nicht, dass du ein super heiliger Mensch wirst, der alles nur noch richtig macht. Das ist nicht das Ziel, weil das Ziel ist auch gar nicht erreichbar jetzt in deinem irdischen Zustand, in dem du bist. Ziel ist, dass du mit Gott in guter, liebender Beziehung kommst. Und da ist dein Glaube eine Grundvoraussetzung. Der Glaube überwindet diese Trennung, dieses Hindernis zwischen Himmel und Erde. Gut, und da wo Religion praktiziert wird, da ist diese Religion wie eine dicke Decke auf deinem Herzen, auf deinem Geist, damit es nicht passieren kann. Darum hat sich der Satan Religionen einfallen lassen, mit Forderungen, mit Gesetzen, mit falschen Gottesbildern. Und da hat er das Ziel erreicht, wenn die Leute einer Religion nachlaufen, dass sie nicht in eine Beziehung mit Gott kommen. Gott möchte mit dir persönlich in Beziehung kommen. Also, wo Religion praktiziert wird, geschieht nämlich gar nichts. Nehmen wir mal gerade als Beispiel die ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit von Jesus. Die kannten die Schriften auswendig. Die haben die immer wieder vorgelesen den Leuten und immer wieder und haben meint, sie sind jetzt ja die halben Götter auf Erden und sie waren die Macker des Ganzen. Und wenn die Leute ein Gesetz übertreten haben, dann wurden sie gesteinigt, dann wurden sie, ja, was weiß ich, aus der Synagoge ausgeschlossen und gestraft und ausgepeitscht, bloß wegen einer Religion. Und dann kam Jesus und hat die Liebe Gottes gepredigt und es hat überhaupt nicht dem entsprochen, was sie sich da vorgestellt haben. Und wenn du das annimmst mit der Ehebrecherin, die wollten sie steinigen, weil sie bei Ehebruch ertappt wurde. Und Jesus hat dann ganz anders reagiert. Er hat in Liebe und in Gnade reagiert und zuletzt haben sie alle gehen müssen, weil Jesus sagte, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also keiner hat sich getraut. Alle waren sie Gesetzesübertreter, weil es einen irdischen Menschen nicht gibt, der alle Gesetze hätte halten können. Und da kam dann Gottes Liebe ins Spiel. Gott sah nicht die Sünde, sondern Gott sah den Menschen. Er sah diese Frau in ihrem Zustand, sündigen Zustand, kurz davor gesteinigt zu werden und er liebte sie. Er liebte sie und hat ihr vergeben und hat ihr verziehen. Und die Frau hat diese Liebe angenommen, hat diese Vergebung angenommen und wurde total verwandelt, weil die Liebe Gottes die Menschenherzen verwandelt. Nicht das Gesetz und das Gebot und die Angst vor Steinigung oder sonst was. Das kann vielleicht oberflächlich was bewirken, so eine Art als Erziehungsmethode. Aber im Herzen kann es nichts bewirken. Das kann nur die Liebe Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auf die Liebe Gottes fixieren und auf die Gnade, die er uns in Jesus erwiesen hat. Anders geht es einfach nicht. Und Gott ist Liebe, darum nennt man ja oft den lieben Gott. Ja, und wenn ich meine Kindheit zurückdenke, dann hat es immer geheißen vom lieben Gott, aber gleich drauf der strafende Gott. Und wenn es ein Gewitter gegeben hat, dann hat es geheißen, das schimpft der liebe Gott. Also ein Blödsinn. Er kann nicht anders als zu lieben, weil Gott ist Liebe. Und er hat seine ganze Liebe offenbart, als er Jesus als Opfer für uns gegeben hat und hat sie für dich und für mich gegeben, weil er uns so sehr liebt. Er will nicht, dass irgendjemand von uns verloren geht. Er will nicht, dass irgendjemand von uns die Ewigkeit in der Hölle verbringt. Er möchte, dass die Menschen ihn erkennen, seine Liebe annehmen, seine Kinder werden, in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Das ist Gottes Wesen und Gottes Ziel und Gottes Art. Und wenn dir diese Liebe offenbart wird, dann ist es absolute Grundlage für deinen Glauben. Wenn du dieser Tatsache nicht sicher bist oder wenn du das bloß ein bisschen weißt, aber im Herzen merkst du, da spüre ich das noch eigentlich noch gar nicht so richtig, wie er mich liebt, dann musst du das reinlassen in dein Herz. Dann musst du reinhören in dein Herz und du musst es damit aufmachen und sagen, Herr, offenbar mir deine Liebe. Offenbar mir es einfach noch mehr und noch tiefer. Ich brauche es, ich muss das immer noch mehr wissen. Das baut das Fundament, das macht ein ganz sicheres Fundament für deinen Glauben und damit auch für alle anderen Verheißungen. Wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich liebt und ein Verdammnis mit dir trägst, ob er nicht zufrieden ist mit mir, ob er nicht vielleicht doch mich strafen würde, wenn und aber, das macht deinen Glauben so klitzeklein, weil das Vertrauen dann fehlt. Und der Glaube hat mit Vertrauen zu tun, der Glaube hat mit Liebe zu tun. Und darum musst du dir Fragen beantworten, ganz ehrlich, nicht mir beantworten, die musst du dir beantworten. Die erste ist, liebt mich Gott, liebt mich mein himmlischer Papa. Sehe ich ihn als liebenden Gott, als meinen himmlischen Papa. Und wenn nicht ist so, und nicht so sicher bist, dann denk drüber nach und du kannst dich selber dahin drängen oder zwingen, das so zu sehen. Du kannst dein Herz ein bisschen umschreiben, umprogrammieren damit. Dann, wenn du dich damit beschäftigst. Und dann wird die Antwort irgendwann sein, jawohl, ja klar, logisch liebt er mich, er ist ja schließlich mein Papa. Er ist ja Liebe, er kann ja gar nicht anders. Und so sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage, wie sehr liebt er mich? Dann muss deine Antwort irgendwann werden, über alles. Mich liebt er über alles, weil ich bin sein Lieblingskind. Und das musst du wissen, dass du das bist. Du bist nämlich sein Lieblingskind. Wir alle sind seine Lieblingskinder, da gibt es nicht. Ja, ich bin der Lieblingskind und der andere nicht, aber wir sind alle wie das Lieblingskind. Und er liebt andere nicht mehr als mich, weil manche Christen meinen, ja, den liebt er ja mehr und beziehen das, ja, weil er so gesegnet ist, dann muss den Gott eigentlich mehr lieben als mich. Das stimmt nicht, das hat mit dem nichts zu tun. Vielleicht hat bloß der andere ein bisschen mehr Offenbarung darüber und kann dadurch seinen Glauben weiter aufbauen. Aber Gott grundsätzlich liebt jeden Menschen gleich, weil für jeden Menschen hat er Jesus geopfert. Also er liebt nicht die anderen mehr als dich. Du bist genauso geliebt wie alle anderen auch. Du bist sein Lieblingskind. Und diese Liebe muss dir offenbar werden. Und wenn du dir Zeit nimmst, in Glaubensgemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit deinem Papa gehst, dann wird diese Liebe immer mehr in dir offenbar. Also Beziehung hat ja immer mit Gemeinschaft zu tun und mit Zeit in der Gemeinschaft. Wir sehen das auch im Irdischen. Es ist zwar oft nicht so einfach, aber grundsätzlich hat Beziehung mit Gemeinschaft, mit Liebe und mit, ja, einfach mit Zeit zu tun. Und so ist es auch mit Gott. Okay, also, fang an, die Liebe Gottes in der Bibel zu finden. Studiere die Schrift darüber. Denke darüber nach. Meditiere sozusagen. Und leg falsche Meinungen über Gott ab. Das falsche Gottesbild musst du aus deinem Herzen rauswaschen lassen. Dafür kannst du das Blut Jesu in Anspruch nehmen und den Heiligen Geist bitten, dass es die Liebe Gottes dir einfach im Herzen offenbar macht. Das heißt einmal, Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und genauso soll es auch bei dir und bei mir sein. Und die Liebe Gottes ist in deinem Geist, weil du bist von neuem geboren. Und wenn du anfängst, es fließen zu lassen und es freizusetzen, wird die Liebe Gottes, die in deinem Geist ist, dein Herz erfüllen. Und dann wird sie sich offenbaren und du wirst dich wirklich auch dann von innen heraus geliebt fühlen. Es geht dann weiter in den Gefühlsbereich hinein und du wirst dich auch bloß geliebt, nicht bloß wissen, dass du geliebt bist, sondern du wirst dich auch geliebt und angenommen fühlen. Und es sind gute Gefühle, wenn man sich geliebt weiß und geliebt fühlt. Okay, so kannst du Beziehung mit deinem himmlischen Papa aufbauen. Es ist das beste Fundament, dass du weißt und erlebst, dass er dich liebt. Wenn du das immer wieder einmal erlebst, dann tust du dich auch viel leichter, beim nächsten Mal wieder auf ihn zu vertrauen, wieder in seine Gemeinschaft zu gehen. Und das ist einfach das, was wir lernen wollen, in den Bereich des Geistes zu gehen, um dort zu tanken, von seiner Liebe zu ziehen, aus der Fülle Christi, heißt es, zu der wir hingebracht wurden, zu nehmen und zu empfangen. Und das formt dann ein richtiges Vaterbild, ein richtiges Bild von unserem himmlischen Papa. Und das formt es in deinem Herzen und auch in deinem Gefühlsleben, in deinen Gedankengängen. Und wenn dann ein schlechter Umstand dein Leben versucht zu versauen, dann wird nicht gleich kommen, oh, der Gott da oben sozusagen, der hat mir wieder nicht geholfen, der tut doch auch nichts für mich, vielleicht straft er mich oder vielleicht dieses und jenes, ich weiß auch nicht, was dir da alles einfällt, weil dann das Vaterbild feststeht und du weißt, der Umstand ist jetzt nicht gut, aber ich kann beten und er wird mir raushelfen und er wird eingreifen und er wird was verändern, weil er mich liebt. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er mich liebt. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn es bloß nach dem geht, weil du so gut bist, dann müsstest du mir anschauen, ab wann Gott sagt, dass ein Mensch gut ist. Jesus hat einmal gesagt, ihr, die ihr doch böse seid. Ja, also wenn man es aus der Sicht Gottes anschaut und die gefallene Schöpfung sieht, in der wir stecken, wir sind einfach nicht gut. Wir sind nicht gut genug. Aber Gott liebt uns und diese Liebe deckt das alles ab. Diese Liebe, die er durch das Blut Jesu hat kommen lassen, deckt es zu, er sieht es eigentlich nicht mehr. Darum kannst du wissen, dass du so sehr geliebt bist. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich möchte bloß, dass wir wegkommen von diesem Leistungsdenken, von dem Denken, Gott liebt mich, wenn ich dieses und jenes tue oder dieses und jenes nicht tue und ja, Leistung bringe für ihn. Das stimmt einfach nicht so. Er liebt dich auch so, wie du bist. Sicherlich will er dich nach und nach verändern und heiligen. Das ist ein Werk, das der Heilige Geist tut. Aber das ist nicht die Basis, weil sonst hätte Jesus überhaupt keinen heilen können. Weil die waren alle nicht perfekt. Überhaupt nicht. Also es kommt nicht auf dein Perfektsein drauf an, sondern auf das, dass du weißt, sehr liebt er mich. Drückt sich ja aus in Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wenn du dir das einmal vorstellst, diese extreme Liebe, seinen einzigen Sohn zu opfern, stell dir das einmal für dich vor. Du hast Kinder und du liebst deine Kinder unendlich. Und jetzt sollst du eins deiner Kinder für die ganzen Verbrecher, die im Stadelheim sitzen oder in den ganzen JVAs sitzen, für die sollst du jetzt deinen einzigen Sohn oder Tochter opfern. Wirklich opfern. Aber stell dir das mal ganz deutlich und bildlich echt vor, was sich dann umdreht bei dir. Aber so sehr hat Gott geliebt, dass er selbst das getan hat. Oder wenn du das Bild nimmst, wie Abraham seinen Isaak auf den Berg mit hinaufgenommen hat und das Wissen, er soll dort seinen Sohn jetzt dort auf einen Altar opfern und verbrennen. Puh, ist heftig. Aber so war Gott, er hat es getan. Abraham musste es nicht tun, aber Gott hat es getan. Und er hat es deshalb getan, damit wir, die sündige Menschheit, du und ich, damit wir seine Gnade empfangen können. Ohne dieses Opfer von Jesus könnten wir nichts von Gott empfangen. Null und nichts. Es geht einfach nicht, weil wir von Gott getrennt waren durch die Sünde. Aber wegen diesem Opfer können wir von unserem Papa alles empfangen. Worum wir auch bitten, er wird es uns auch geben. Wenn wir nicht übel beten, heißt es einmal, ich glaube, im Jakobusbrief. Also es muss mit im Geist mit übereinstimmen, das ist uns klar. Aber er gibt uns alles, was wir brauchen. So großzügig und so wunderbar ist unser himmlischer Papa. Und warum können wir Christen eigentlich das behaupten, dass Gott unser Vater, unser Papa ist? Andere sagen ja, alle sind wir doch Gottes Kinder. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Das stimmt aber nicht. Aus der Bibel gesehen stimmt das hinten und vorne nicht. Also wenn jemand Gottes Kind sein will, dann muss er auch von Gott gezeugt und geboren sein. Die Bibel sagt, wiedergeboren. Und so ist es die Wahrheit. Wir sind wiedergeboren. Und da heißt es hier in 1. Petrus 1,23, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also das Wort Gottes war der Same, der da ausgestreut wurde, durch irgendeinen Prediger oder irgendein Buch oder durch die Bibel. Und es ist ein lebendiger Same, weil der Geist dieses Wort lebendig gemacht hat. Und er ist dann in dein Ohr gekommen, in dein Auge gekommen oder dann in dein Herz hineingefallen. Und je nachdem, ob dein Herz einen guten Boden hatte oder nicht, konnte dieses Wort Gottes, dieser Same dort einwurzeln. Und wenn er dort eingewurzelt ist, dann bringt er auch Frucht hervor. Und das Evangelium ist dieser Same. Das gute Evangelium von der Erlösung durch den Glauben an Jesus ist dieser gute Same. Und er verbindet sich dort mit dem Glauben in dir und dann entsteht eine neue Schöpfung. Ein neuer Mensch im Geist. Das Alte, sagt die Schrift, ist dann vergangen. Das Alte, das Schwache, das Sündige ist vergangen und Neues ist geworden. Eine ganz neue Schöpfung. Ich sage immer, wir sind schon Teil der neuen Schöpfung. Wir sind die Erstlinge der neuen Schöpfung. Die ganze andere Schöpfung, die wird eines Tages auch noch neu gemacht. Aber wir sind schon die Anzahlung. Wir sind schon die Ersten dieser neuen Schöpfung. Also wir sind der Zeit eigentlich ein bisschen voraus, könnte man fast sagen. Wir sind schon. Und wenn das passiert, werden wir nicht verurteilt und gerichtet und in die Hölle geschmissen. Dann sind wir da auf dieser neuen Schöpfung, auf dieser neuen Erde. Da, wo alles wieder hergestellt ist, wo alles wieder gut ist. Wo kein Teufel und kein Dämon und keine bösen Dinge mehr gibt. Da sind wir dann zusammen mit Jesus, mit unserem himmlischen Papa und mit allen Engeln sind wir dort wieder zu Hause. Wahrscheinlich unvorstellbar für unseren Verstand, aber so sagt es uns die Schrift und so glauben wir das und so wird es auch so sein. Also, das Wort Gottes, das Evangelium ist der Same und es hat uns neu geschaffen, neu geboren und es ist gültig für jeden, der glaubt. Für den, der das Evangelium nicht glaubt, ist der Same nutzlos, da ist der Same einfach nicht verwurzelt und nicht hingefallen, wo er Frucht bringen könnte, wo Ergebnisse kommen könnte. Das war nicht der Same schlecht, sondern der Boden. Also das Wort, das Evangelium muss im Herzensboden eine Verbindung eingehen, es muss sich verwurzeln, da muss sozusagen eine Befruchtung stattfinden, damit was Neues entstehen kann. Gut, und weil er uns durch dieses Evangelium gezeugt hat und geboren hat, deshalb sind wir seine Kinder, seine geliebten Kinder, seine unendlich geliebten Kinder. Und weil wir das sind, haben wir auch die dementsprechenden Vorrechte, die Vorrechte der Kindschaft Gottes. Jesus sagte mal, so viele ihn, Jesus, das Wort aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also das sagte nicht Jesus, das hat der Johannes im Evangelium geschrieben, Kapitel 1, Vers 12. Die das Wort, das Evangelium Jesus aufnehmen in ihrem Herzen, in ihrem Leben, die kriegen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und es ist gut, Kind Gottes zu sein. Wer ihn nicht aufnimmt, ist halt einfach nicht Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes. Ja, okay, kann man gelten lassen, aber noch lange kein Kind Gottes. Und da ist ein Riesenunterschied. Ein Kind Gottes hat bestimmte Rechte, Privilegien und den Schutz Gottes zu erwarten, den Segen Gottes zu erwarten, die Liebe Gottes zu erwarten. Und das steht uns alles zu. Und deshalb hat Gott diesen Jesus gesandt. Wir sind als wiedergeborene Christen Gottes Kinder, des Papas Lieblinge. Und das musst du dir selber immer sagen. Sag, hast du das schon mal gemacht? Ich bin Gottes, meines Papas Liebling. In deinem Herzen, in deinem Geist hast du nämlich schon das Zeugnis drin. Das Zeugnis, das ruft Abba, Vater, wie wir am Anfang gesagt haben. Den Geist der Sohnschaft, der ruft Abba, Vater. Das hast du schon drin in dir und du sollst es beleben, wenn du dir das selber auch immer wieder sagst. Ich bin Gottes Lieblingskind. Ich bin meines himmlischen Papas Liebling. Das klingt doch gut, oder? Und das programmiert dein Herz um. Deine Gedankengänge programmiert es um, wenn du darüber nachdenkst und wenn du das auch sprichst zu dir selber. Du darfst es in Gedanken sprechen, du darfst es auch ab und zu mal laut aussprechen, wenn es gerade passt. Denn es ist die Wahrheit und es bringt Ergebnisse hervor. Schreibt der Paulus weiter im Römer 8. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist. Also der Heilige Geist bezeugt, das heißt, ist sich einig mit unserem wiedergeborenen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Du hast das Zeugnis bereits in dir, wenn du hineinhörst, ganz tief hinein in dein Inneres, das ist auch so etwas, was wir trainieren und lernen sollen, dann wirst du das entdecken, dass der Geist in dir sagt, du bist ein Kind Gottes, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und dann schreibt der Johannes, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann noch ein paar Worte hinterher, und wir sind es. Kannst nachlesen, 1. Johannes Kapitel 3, 1 und dann auch noch Vers 2. Wir sollen nicht bloß Kinder Gottes heißen, sondern wir sind es. Da fällt mir nichts mehr ein. Das ist einfach gigantisch, Kind Gottes zu sein. Nicht bloß ein Geschöpf, sondern ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Der Johannes schreibt weiter, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also es kommt noch was drauf. Jetzt sind wir Kinder Gottes und dann wird noch mehr davon offenbar. Wir werden sein, heißt es, wenn es offenbar wird, wie Jesus. Wir werden ihm gleich sein, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das prophetische Wort, das uns verheißen ist. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es wird noch mehr offenbar, was wir einmal sein werden. Wenn unsere Leiber auch noch umgestaltet werden, verändert werden, verherrlicht werden, dann werden wir ihm gleich sein, wie Jesus. Und weil wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden von Angesicht zu Angesicht Jesus sehen. Und auch unseren himmlischen Papa sehen, wo es jetzt unmöglich ist. Aber wir werden ihn sehen, denn wir sind seine Lieblinge, Gottes Lieblingskinder. Okay, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dafür gab, damit wir Gottes Lieblingskinder sein dürfen, sein können. Nicht mehr Sklaven, sondern die Schrift sagt einmal von Hausgenossen. Heute nennt man es nicht mehr Hausgenossen, heute sagt man Familie, oder? Jeder von uns hat Familie und nicht bloß Hausgenossen. Wir sind Gottes Familie. Wir sind nicht mehr Fremde, sondern Freunde. Wir sind nicht mehr Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen, sagt uns Paulus. Gottes Hausgenossen. Wir wohnen im selben Haus mit Gott. Wir sind eine Familie. Und das ist eine wunderbare Sache. Und Gott ist für uns. Unser Bundespartner ist für uns. Gut, da höre ich jetzt einfach mal auf und dann machen wir noch Lobpreis. Und sage ich mal als Hausaufgabe, tut das, was ich gesagt habe. Sprecht zu euch selber. Geht in die Gemeinschaft. Lasst euch füllen von seiner Liebe. Hör in dein Herz hinein. Entdecke seine Liebe. Und wenn du was entdeckst, was nicht dem entspricht, dann sei nicht betrübt und sag, ich fühle es aber nicht. Sondern sag, doch, dann muss ich noch tiefer graben. In meinem Geist ist die Liebe Gottes und das Blut Jesu nimm in Anspruch, das dich reinigt von allen falschen, lügnerischen Gedankengängen, die dir sagt, naja, der liebt mich ja doch nicht so oder er liebt andere besser. Es sind alles Lügen. Es sind alles Lügen. Und Lügen müssen unsere Herzen verlassen. Unsere Herzen müssen von den Lügen, die uns eingetrichtert, eingebläut wurden, das Herz muss gereinigt werden von dem ganzen Zeug. Okay. Dann schauen wir mal, gehen wir in Lobpreis und versuchen auch dann wieder intensiv in den Bereich des Geistes zu gehen, weil dort ist die Quelle. Also wir tun, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, jetzt nicht einfach Lieder singen. Und das Ziel ist, im Lobpreis uns ihm zu nahen, in den Bereich des Geistes zu gehen, aufzutanken, zu empfangen und von seiner Liebe erfüllen zu lassen. Das ist das Ziel des Ganzen. Also nicht, dass jemand meint, da geht es jetzt um eine schöne Musik. Das machen viele Gemeinden, da geht es dann um die schöne Musik und um den tollen Sound. Aber um den geht es in dem Fall hier bei uns nicht. Den kann man machen, es ist alles nicht verboten. Aber wenn es nicht in den Bereich des Geistes geht, wenn sich die Salbung dabei nicht freisetzt, dann ist meine Meinung Schall und Rauch. Und das wollen wir ja nicht. Gott hat einmal gesagt zu den Israeliten, ihr preist mich mit eurem Mund, aber mit dem Herzen seid ihr weit weg von mir. Und genau das ist das, was ich einfach immer wieder erlebt habe in Gemeinden. High Life, Lobpreis und ein bisschen ein Fandel schwingen und ein bisschen tänzeln und ein bisschen so tun, als ob. Und jeder will bloß von den anderen gesehen werden mit seinem Getue. Nein, das ist verkehrt. Du sollst von Gott gesehen werden und du sollst ihn sehen, wie er ist. Um das geht's. Und wenn jemand einmal einen falschen Ton spielt oder singt, dann ist es völlig egal. Bei Gott ist es völlig egal. Wenn das Herz einen falschen Ton singt, dann ist es falsch. Dann ist es nicht egal. Aber in unserem Fall ist es einem so, dass einfach Gottes Geist durch uns fließt. Danke, Herr, und wir wollen schauen auf dich. Wir wollen schauen auf das Wort, wir wollen schauen auf das Evangelium. Wir wollen schauen in den Bereich des Geistes. Wir wollen nicht sehen, was die natürliche Welt uns vor Augen malt mit dem ganzen Chaos rundherum. Wir schauen auf dich, Jesus. Du bist unser Fels, du bist unser Fundament. Halleluja, danke, Jesus. Du bist unser Fels, du bist unser Fundament. Dürft euch jetzt einfach jeder selber die Hand auflegen. Entweder da, wo ihr krank seid, oder er legt euch am Kopf auf oder auf die Brust, legt euch die Hände auf und klingt euch in diesen Text mit ein. Das ist ein Text aus der Bibel, dieses Lied, und sagt dir selber: Du, Herr, bist all meiner Not begegnet, nach dem Reichtum und Herrlichkeit. Und so wird jetzt auch dieser Not begegnet, so wird jetzt auch. Und ich setze es frei, ich setze es frei. Jede Not wird jetzt begegnet. Ich setze den Reichtum der Herrlichkeit frei. Ich setze die Herrlichkeit Gottes frei in jedem Einzelnen von uns. Die Herrlichkeit Gottes, die Heilung hervorbringt, die den Überfluss des Segens Abrahams hervorbringt. Ich setze frei den Frieden Gottes. Frieden Gottes, die Gnade Gottes setze ich frei im Namen des Herrn Jesus. An jedem Einzelnen, der hier zuhört. Die Gnade Gottes ist geworden. Jesus hat Gnade geschenkt. Aller Not ist begegnet. Aller Not ist begegnet durch seine Herrlichkeit, eine überfließende Herrlichkeit. Freigesetzt, gerade jetzt. Freigesetzt. Freigesetzt, die Salbung freigesetzt. Der Heilige Geist freigesetzt. Der Geist der Herrlichkeit fließt. Der Geist der Herrlichkeit fließt. Der Geist der Herrlichkeit fließt. Öffne dein Herz, lass ihn fließen, lass ihn hineinsausen. Hineinsausen in dein Leben, wirklich sausen in dein Leben, in all deine Umstände. Lass ihn hineinfließen, gerade jetzt. Halleluja, lass ihn hineinfließen. Und öffne dich in inneren Menschen. Lass es aus dir auch herausfließen. Diese Quelle ist in dir. Eine Quelle lebendigen Wassers ist in dir. Und ich setze diese Quelle jetzt frei in jedem Einzelnen von uns. Die Quelle, die der Herr hineingelegt. Die neue Schöpfung, überfließendes Leben, Gnade um Gnade. Jetzt fängt es an zu quillen und zu fließen und zu sprudeln. Es fängt an zu sprudeln. Es fängt an zu sprudeln. Die Quelle wird von innen heraus aufgemacht, gereinigt, ausgespült. Lebendiges Wasser fließt. Lebendiges Wasser fließt. Sag ihm das in diesem Liedtext. Ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich, himmlischer Papa. Er will das genauso hören, wie dein Ehepartner das hören will. Er will das hören. Nicht bloß, ja, denken, du weißt es eh, dass ich dich liebe, so ungefähr. Er will es hören, so wie du es auch immer wieder hören willst, dass du geliebt bist. Jeder Mensch will geliebt sein. Und der das nicht zugibt, der lügt. Jeder Mensch will geliebt sein. Halleluja. Wir sind in Gottes Bild geschaffen. So können wir daran sehen, dass auch Gott geliebt sein will. Das ist, Liebe ist das Naturell. Halleluja. Liebe ist die größte Kraft im Geist. Und wenn deine Liebe fließt, kann sich alles andere verbessern und verändern und zum Guten verändert werden. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wir alle, wir sind sein Werk. In Christus Jesus neu geschaffen. Warum? Zu guten Werken, die schon vorbereitet sind. Gott hat Pläne für dich und für mich. hat dann schon Pläne vorbereitet. Er will, dass wir diese Pläne eintreten. Und wenn wir in die Gemeinschaft mit ihm gehen, werden wir die Pläne Gottes erkennen können. Wir werden sie erleben und er wird uns hineinführen. Und er hat gute Dinge vorbereitet. Er will, dass wir fruchtbar sind, dass wir in diesen Werken gelingen haben. Egal, ob das die Arbeit ist, ob das die Familie ist, ob das die Ehe ist, ob das die Finanzen sind, ob das das Gemeindeleben ist, ob das Gesundheit ist und Wohlergehen ist. Alles hat Gott für uns vorbereitet. Gute Werke, gute Pläne, gute Dinge. Und wenn wir uns mit ihm einlassen, in eine Gemeinschaft, wenn wir heraus aus dem religiösen Sumpf heraustreten, in die direkte Gemeinschaft mit ihm, werden wir dort hineintreten. Dann werden wir dort hineintreten und dein Leben wird, ja, dein Leben wird was Besonderes werden. Dein Leben wird, ja, wie soll ich das nennen, ein Lied werden für Gott. Ein Lied für Gott, ein Lied für dich, ein Zeugnis für die Welt um dich herum. Halleluja. Das ist Gottes Gedanke, Gottes Plan, Gottes Werke. Danke, Jesus, dass wir hineintreten dürfen in deine Herrlichkeit, in den Bereich des Geistes. Wenn wir hineintreten dürfen in den Liebesfluss, in den Gnadenfluss. Danke, Herr, dass wir hineintreten dürfen in den reinigenden Fluss der Wahrheit. Dein Wort ist wie ein Wasserbad, sagt uns die Schrift. Das Wasserbad des Wortes reinigt uns von allem religiösen Schrott und Zeug, das sich eingenistet hat. Halleluja. Halleluja. Und dieses Netz, das sich daraus gesponnen hat, ich zerreiße es jetzt. In deinem Namen, Jesus, in dem mächtigen Namen. Ich zerreiße dieses religiöse Netz, diese Decke, sie wird weggetan in Christus Jesus. Leben wird sprudeln. Geistliches Leben sprudelt, unendlich voll, voller Herrlichkeit. Danke, König Jesus. Halleluja. Danke, König Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du unser Helfer bist, unser Beistand und dass du dein Werk in uns tust. Dass du dein Werk in uns tust, dass du in unserem Geist Zeugnis ablegst, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geliebte Gotteskinder sind, dass wir Gottes Lieblingskinder sind, unendlich geliebt. Danke, Heiliger Geist, dass du ein reinigendes Werk tust, allem, was uns hindert und bindet und zurückhält, diese Liebe zu empfangen, den Glauben zu bauen. Halleluja, danke, Heiliger Geist, du bist unser Beistand, unser Lehrer, unser Helfer. Na, der Tröster, wenn Not ist, bist du ein Tröster. Und genau diesen Trost setze ich jetzt auch frei. Wenn jemand dabei ist, der irgendwo Not hat und betrübt ist und bedrückt ist, ich setze jetzt den Trost des Heiligen Geistes frei. Den Trost des Heiligen Geistes. Und dann kehrt wieder Frieden ein in dein Herz. Es kehrt wieder Frieden ein, es kehrt wieder Freude ein, Lebensfreude. Alle Bedrückung muss jetzt weichen von dir, aus deinem Herzen verschwinden. Denn es ist nicht aus Gott. Es ist nicht von Gott und es hat nichts verloren in deinem Herzen. Es muss verschwinden, die ganze Bedrückung. Heb dich hinweg, ich rühme das reinigende Blut Jesu und ich setze die Kraft der Herrlichkeit Gottes frei. Ganz neue Frieden, ganz neue Frieden. Gottes Frieden. Den Frieden, wo Jesus gesagt hat, Frieden hinterlasse ich euch, Frieden gebe ich euch, nicht den Frieden der Welt, sondern den himmlischen Frieden. Gottes Frieden. Frieden inmitten des Sturms. Frieden inmitten von Umständen, die nicht angenehm sind. Aber dein Friede wird freigesetzt. Und dein Friede fängt an zu wirken und zu fließen. Und ich sage den Umständen, die die Bedrückung hervorgerufen haben, die müssen zurückweichen. Die sind besiegt, die sind zerstört, diese Werke der Bedrückung. Denn zur Freiheit steht geschrieben, hat Jesus Christus uns freigekauft, freigemacht, freigemacht. Und so bist du freigemacht. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ein Erlöster, eine Erlöste, erlöst ein für alle Mal mit einem Opfer. Ein für alle Mal. Und das Problem, das dich besorgt, ich sage im Namen Jesu Christi, das muss ich lösen. Das Problem muss ich lösen, ich setze jetzt den Segen Gottes frei, den wir in Christus von Abraham geerbt haben. Ich setze den Segen Gottes frei, der das Problem löst. Löse dich auf, Problem. Und du, Widersacher, du gehst zurück. Du, wo du das Problem initiiert hast, ich weise dich in deine Schranken, weiche, wir sind versetzt aus deinem Machtbereich, hineinversetzt in das Königreich Jesu Christi, Und in dem Reich Gottes ist Fülle, ist Segen, ist Frieden, ist Gnade und ist Liebe. Nicht Probleme und Bedrückung und Zeug, das gehört nicht zu uns. Es ist rausgeschmissen in Jesu Namen. Wir herrschen im Leben durch Jesus Christus. Wir sind die, die anschaffen, was geschehen soll und was nicht geschehen soll. Wir sind oben auf. Wir haben Autorität in Jesu Namen über die ganze Kraft des Feindes und nichts kann uns schaden. Der Name Jesus hat uns Autorität verliehen. Der Name Jesus, der mächtige, allmächtige Name Jesus, dem sich jedes Knie beugen muss und jede Zunge muss ihn bekennen als Herrn. Danke, Herr. Und ich gehe jetzt auch vor gegen jegliche Form von Zweifel und Unglauben, in Form von Fragen, ob das stimmt, ob das schon stimmt mit dem Jesus und mit der Bibel und mit dem ganzen Zeug. Und diese Abwägung, das Sichtbare gegenübergestellt dem, was die Bibel sagt. Ich gehe vor dagegen und setze aber den Glauben frei. Und der Glaube bringt auch Ergebnisse. Das Wort Gottes Raum gewinnt in deinem Herzen, bringt es auch dementsprechende Ergebnisse. Was es sagt, der Same, so wie er gesät wird, so bringt er auch das Ergebnis. In ihm steht geschrieben, sind wir zur Fülle gebracht. Das ist die Wahrheit, das ist ein Same. Und dieser Same wird jetzt eingepflanzt in dein Herz, ganz neu und bewässert mit Glauben, verbunden mit dem Glauben. Und so wird die Fülle Christi auch offenbar in deinem Leben. Also lass nicht zu, dass es wieder ausgerissen wird. Ich weise allen Zweifler den Geist des Zweifels und des Unglaubens, den Geist des Irrtums. Ich weise ihn zurück und setze den Geist des Glaubens, den Heiligen Geist in uns frei. In ihm, in Jesus, sind wir zur Fülle gebracht. Punkt und fertig und Amen. So ist es die Wahrheit. Die Schrift sagt, keinen Mangel haben die, die sich bei ihm, beim Herrn, bergen. Keinen Mangel haben die, die sich beim Herrn bergen. Das ist absolut das Wort Gottes, die Wahrheit. Keinen Mangel. Berge dich beim Herrn. Hab Gemeinschaft mit deinem Gott und deinem Papa, mit Jesus. Dann bist du geborgen bei ihm. Und keinen Mangel wirst du haben. Wie heißt es einmal? Nie soll ich einen Gerechten verlassen und seine Kinder um Brot betteln. Ich glaube, in den Psalmen steht das drin. Oder in den Sprüchen. Nie soll ich einen Gerechten verlassen und seine Kinder um Brot betteln. Und so wird es auch nie zu sehen sein. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wenn wir glauben, wird der Glaube Ergebnisse hervorbringen. Wunder wird er hervorbringen. Herrlichkeit wird der Glaube hervorbringen. Entscheide dich zu glauben. Glauben fängt immer mit einer Entscheidung an. Mit einer Entscheidung, Gott zu glauben. Wir glauben, was Gott gesagt hat. Nicht bloß an Gott glauben, ein bisschen so ganz pauschal, sondern Gott zu glauben, dem Wort Gottes zu glauben, der Verheißung zu glauben und sie wird zustande kommen. Weil seine Gnade hört niemals auf. Sie ist jeden Morgen neu. Es sind alles solche Verheißungen, die du kennen musst, an denen du festhalten musst, die du auch glauben musst. Wenn der Umstand dir was anderes sagt, dann sag du dem Umstand, was Gott sagt. Der Umstand hat nicht zu regieren in deinem Leben, sondern er sagt dem Umstand, was geschrieben steht, was Gott sagt. Und Gott sagt, nie, nie soll ich einen Gerechten verlassen, noch seine Kinder um Brot betteln. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Sie hört niemals auf. Darum sagt der Paulus, man kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und genau so, wie wir es jetzt gesagt haben, so geht der gute Kampf des Glaubens. Der Satan möchte dich auf die Umstände lenken, deinen Blick. Wie schlimm das ist, wie schlecht das ist und was noch alles werden wird. Und natürliche Argumente hervorzaubern. Und der Heilige Geist möchte dich auf das Wort, auf die Verheißung lenken, um zu sehen, was Gott sagt zu deinem Fall. Und auf deine Aufmerksamkeit auf die Liebe Gottes zu richten. Auf den allmächtigen Gott, der alles tun kann. Er vermag alles. Und die Schrift sagt immer, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Wenn du dich kräftigen lässt in seiner Gemeinschaft vom Heiligen Geist erfüllen, dann vermagst du zu überwinden, dann vermagst du zu glauben, dann vermagst du zu sprechen, dann vermagst du zu bitten und du empfängst, weil dein Papa dich unendlich liebt. Jetzt haben wir die Kurve wieder gekriegt, weil dein Papa dich unendlich liebt. Und es hört auch nicht auf, muss ich nur dazu sagen. Er liebt dich heute und er liebt dich auch morgen, er hört nicht auf. Solange es dich gibt und dich gibt es auch ewig, hört er nicht auf, dich zu lieben. Okay, jetzt muss aber ich aufhören. Die Zeit Jetzt haben wir schon wieder überzogen.